ARD.
Was Nila so interessant macht, ist, dass sie eine dieser Frauen ist, die auf der Straße waren, die nicht wussten, ob sie das überleben. Eine gebildete Frau, aber eine Frau, die eigentlich ein ganz anderes Leben führen will. Und die Frage ist natürlich, worüber würde Nila sonst schreiben? Oder was schreibt Nila? Worüber würde sie noch gerne berichten und nachdenken? Und ich hoffe, dass sie irgendwann aus dieser Anonymität heraustreten kann und selber für sich sprechen kann und nicht mehr vermittelt durch ihre Übersetzerin.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Ja, Orte und Worte ist diesmal gleichsam auf den Straßen Teherans mit einem gleichnamigen Buch, das ist gerade auf Deutsch erschienen. Geschrieben hat es die iranische Autorin Nila. Sie lebt in Teheran, muss aber anonym bleiben. Man kann sich denken, warum, denn das, worüber sie schreibt, kann ja gefährlich für sie werden. Nadine hat sich deshalb mit ihrer deutschen Übersetzerin getroffen, mit Asal Dardan, die sich für Nila wünscht. Ihr habt gerade schon gehört, dass sie irgendwann selbst auch öffentlich sprechen kann, und zwar ohne Vermittlerin. Hallo Nadine.
Ja, hallo, genau.
Ja, auf den Straßen Teherans klingt brandaktuell. Worum geht's? Was ist das für ein Buch?
Ja, es ist ein Essay, sehr wütend, poetisch, politisch, aber auch sehr persönlich geschrieben. Es ist ein Bericht aus dem Innersten eines Landes, aus dem wir wenig hören. Da dringt ja wenig nach außen, gerade jetzt natürlich nicht, wo seit Wochen das Internet weitgehend gesperrt ist und auch die Menschen zeitweise noch nicht mal telefonieren konnten. Das Regime geht hart und brutal vor gegen die aktuellen Proteste. Und damit ist dieses Buch tatsächlich hochaktuell, auch wenn es darin gar nicht um die momentanen Massenproteste geht.
Ja, das wäre ja auch quasi Live-Ticker. Das käme einer Zauberei, gleich so schnell ein Buch zu schreiben, zu übersetzen und dann auch zu produzieren.
Ja, da hast du recht. Das ist quasi unmöglich. Es geht in diesem Buch um die Frau-Leben-Freiheit-Proteste von 2022. Ich glaube, wir haben die Bilder ja alle noch vor Augen. Hunderttausende sind damals nach dem Tod von Jina Mahsa Amini auf die Straße gegangen. Frauen verbrannten ihre Kopftücher auf offener Straße, Geistlichen wurden Turbane vom Kopf geschlagen und das Regime reagierte äußerst brutal mit Hinrichtungen und Verhaftungen. Und diese unfassbare Unterdrückung und Brutalität, die führt dann natürlich leider direkt in die Gegenwart, denn das alles ist bedrückend aktuell. Nila beschreibt Szenen, ja, in denen Milizen auf Motorrädern auf Schulmädchen ohne Kopfbedeckung einprügeln. Sie beschreibt auch die perfiden Methoden des Regimes, zum Beispiel auf die Augen von Demonstrierenden schießen zu lassen, damit man diese anhand ihrer Verletzungen später im Krankenhaus ja sofort identifizieren und festnehmen kann. All das soll auch heute bei diesen Protesten passieren. Nila sagt aber auch in ihrem Text, Jinas Ermordung hat uns verändert, uns als Kollektiv, uns als Gesellschaft. Von einer neu gefundenen Einheit schreibt sie, die alles verändert habe, bis hin zu den grundlegendsten Dingen. Ich lese mal vor. Wir blicken mit Klarheit auf unsere Geschichte. Wir kritisieren unsere Vergangenheit wie nie zuvor. Wir werfen einen ungeschönten und mutigen Blick auf Familie, Religion und Patriarchat. Unabhängig davon, ob es sich ändert oder nicht, wissen wir, dass wir unser politisches System von jetzt an neu ausgerichtet haben. Ja, also auch das wirkt bis in die Gegenwart.
Während du gerade gesprochen hast, fiel mir ein, ich habe ja mal Amir Gudarzi getroffen für Orte und Worte. Der hat ja auch ähnliche Szenen beschrieben, wie diese Schlägertrupps mit Motorrädern da unterwegs gegangen sind. Jetzt nochmal zu diesem Buch. Ist das wie so eine Art Tagebuch aufgebaut oder wie würdest du es beschreiben?
Nein, ein Tagebuch ist es nicht. Also Nila beschreibt Szenen und Beobachtungen aus einem Alltag im Ausnahmezustand. Sie webt aber auch Reflexionen ein zur persischen Kultur- und Literaturgeschichte. Sie analysiert die politische Historie ihres Landes und webt Gedanken ein zur Gewaltgeschichte und zum Patriarchat, erzählt von Generationenkonflikten und nimmt uns aber auch wirklich mit ins Innerste, also da, wo das Leben und die Lebendigkeit stattfinden, Party, Musik, all das versteckt im Untergrund. Und mit ihrem Buch, so sagt es Nila, will sie vor allem Zeugnis ablegen. Also das bedeutet es für sie wirklich zu schreiben.
Und wir können dieses Zeugnis jetzt auf Deutsch lesen, dank Asal Dardan, ihrer Übersetzerin. Sie ist ja selbst auch Autorin, im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen. Sie lebt in Berlin. Mich interessiert ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Buches. Erzähl mal.
Ja, die ist auf jeden Fall natürlich spannend, die Entstehungsgeschichte, klar, in einem Land, wo Menschen schon für Kleinigkeiten hingerichtet werden, da einen solchen Text zu schreiben und dann auch außer Landes zu bringen und zu veröffentlichen, das ist lebensgefährlich und darüber sprechen Asal und ich natürlich, das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Getroffen haben wir uns am Rathaus Schöneberg in Berlin, also da, wo im Jahr 1967 auch ein Teil der Proteste gegen den persischen Schah stattfanden. Also wir haben versucht, Brücken zu schlagen aus der noch weiteren iranisch-deutschen Vergangenheit bis ins Heute.
Ja, ja, da klingelt's. Jubelperser. Man kann ja auch im Netz Bilder und Videos dazu sehen. Ich folge euch jetzt mal zum Rathaus Schöneberg. Nadine und die Übersetzerin Asal Dardan jetzt im Gespräch.
Ja, Treffpunkt Rathaus Schöneberg. Das Rathaus empfängt uns mit Glockenläuten. Hallo Asal.
Hallo. Du hast diesen Ort ausgesucht. Hier haben im Juni 1967 die Studentenproteste gegen den iranischen Schah stattgefunden. Man kann es im Internet auch sehen, Bilder und auch Videos von diesem Tag. Was hat das mit heute zu tun?
Ja, ich bin sehr froh, dass wir hierher kommen konnten, um zu zeigen, inwiefern die Gegenwart weit in die Vergangenheit zurückreicht und auch zurückreicht vor die Zeit der Revolution. Vor allem, weil jetzt auch der Sohn des Schahs wieder im Spiel ist und über ihn gesprochen wird als mögliche politische Figur für eine Zukunft des Irans. Und für mich persönlich ist dieser Moment hier wichtig, weil es zum einen zeigt, dass unsere Geschichten auch miteinander verknüpft sind, dass ein sehr wichtiger Teil der deutschen Geschichte verknüpft ist mit der iranischen Geschichte. Diese Proteste waren sowohl für Deutschland wie den Iran sehr bedeutsam. Hier wurde Berno Ohnesorg erschossen, was natürlich für Deutschland einen großen Wendepunkt auch bedeutet hat. Und ich glaube, es ist wichtig, sich auch anzugucken, inwiefern linke Studierende aus dem Iran und deutsche Studierende hier zusammengekommen sind und versucht haben, zusammenzukämpfen. Das beschreibt meine Freundin Mariam Arras sehr schön in ihrem Buch, das letztes Jahr herausgekommen ist, Dinosaurierkind. Und an dieses Buch muss ich gerade im Moment sehr viel denken, weil es so eine ganz andere Familiengeschichte ist als meine eigene. Und die auch wiederum zeigt, wie unterschiedlich und divers die Diaspora hier in Deutschland ist. Und dieses Rathaus symbolisiert ganz viel, weil hier ein Moment war, wo sich die internationale Dimension dieses Protestes auch gezeigt hat und gezeigt hat, dass Studierende und progressive Kräfte weltweit zusammenkommen wollen und was anderes wollen.
Jetzt ist dieser Ort, das Rathaus Schöneberg, ja auch an sich schon ein bemerkenswerter Ort. Da vorne sind Bänke, die in den Regenbogenfarben bemalt sind. Und dann diese historischen Bilder, die man natürlich, wenn man hier steht, ich habe so Bilder gesehen, da saßen die Studierenden auf dem Boden und wurden von der Polizei eingekesselt.
Ja, genau. Und das natürlich, jeder kennt die Kennedy-Rede. Und hier drin ist auch eine Ausstellung, die heißt Wir waren Nachbarn, die für meine eigene Arbeit total wichtig ist, weil sie Schöneberger Juden und Jüdinnen biografisch vorstellt, die in der nationalsozialistischen Zeit verfolgt wurden, zum großen Teil ermordet, aber nicht alle. Es wurde auch nachverfolgt, wo sie dann gelandet sind. Es werden viele private Fotos gezeigt. Und dieser Umgang mit Opfern eines Gewaltregimes finde ich sehr wichtig und sehr schön gemacht hier an diesem Ort. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er mal in Schöneberg ist, sich eine Stunde Zeit zu nehmen für diese Ausstellung. Und das ist jetzt, wo wir aus dem Iran diese immensen Zahlen hören von Opfern. Und manche werden mit Gesichtern verbunden, aber es ist einfach so eine unbeschreibliche Zahl im Moment. Und dadurch, dass auch kaum Informationen rausdringen durch diese Internetsperre und natürlich auch durch die autoritäre Kraft dieses Regimes, ist es manchmal schwer, sich damit zu verbinden, wer das eigentlich ist, was das für Menschen sind, wovon sie träumen, wofür sie kämpfen. Und ich finde, diesen Blick auf Opfer und Überlebende immer wieder, ganz gleich um welche politischen Konflikte und Gewaltgeschichten es geht, immer wieder sehr wichtig, weil ich glaube, dass es zeigt, wie viel es eigentlich mit uns zu tun hat.
Ja, du beschäftigst dich in deiner Arbeit ja auch mit Traumata, mit Erinnerungskultur in Deutschland. Und Nila, die das Buch geschrieben hat, über das wir heute sprechen, auf den Straßen Teherans, die macht ja eben genau das. Sie möchte eben den Protesten, in dem Fall den Protesten 2022, ein Gesicht geben und Zeugnis ablegen, sagt sie. Deshalb hat sie dieses Buch geschrieben. Und ich würde vorschlagen, es wird immer windiger.
Ja, es wird ein bisschen windiger.
Es ist irgendwie sehr ungemütlich und unangenehm und es fängt auch immer doller an zu schneien. Wir gehen mal rein,
ja,
oder?
Ja, gerne, sehr gerne. Ich habe es gerade so am Kragen gespürt.
Ja, ich auch. Ah, hier werden noch Fotos gemacht. Hochzeit. Sitzungssäle, Kantine.
Hier können wir auch sitzen,
ne? Ja.
So, wir sitzen jetzt hier, wir haben es uns hier, naja, gemütlich gemacht, kann man nicht wirklich sagen. Wir sitzen hier in einem Gang im Schöneberger Rathaus. Hier sind sonst auch die Wahllokale, wenn Wahlen stattfinden. Und es hallt ein bisschen, man hört's, wir sind in einem Rathaus. Und vor mir liegt das Buch Nila auf den Straßen Teherans. Du hast es übersetzt und du hast mir gerade gesagt, du hast es noch gar nicht in den Händen gehalten. Ne? Und was denkst du jetzt, wo es hier vor dir liegt?
Ich finde es wunderschön. Ich finde es schön, weil das Buch ist ja schon in unterschiedlichen Sprachen erschienen und auch mit unterschiedlichen Covern. Und ich finde es schön, dass der Fauleninsel Verlag sich für diese Künstlerin entschieden hat und Nila ein Gesicht gibt, weil sie ja leider anonym bleiben muss. Und ich glaube, dass dies auch die Diversität der iranischen Frauengesichter zeigt.
Darauf zu sehen ist viermal dieselbe Frau, aber ja, mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen. Einmal ohne Kopfbedeckung, mit offenem Haar, einmal, ich kenne leider die unterschiedlichen Bezeichnungen nicht, einmal mit so einem zurückgeschobenen Kopftuch, einmal, glaube ich, mit Hijab.
Hijab. Ein Chador, ein Hijab und eine Magnane. Und genau, das ist so die stylische Variante hier unten mit dem rosa Kopftuch. Und ich glaube, Nila, auch wenn es ein sehr autobiografischer Bericht ist und sehr nah an ihrer eigenen Perspektive und Biografie, ihr geht es immer darum, oder sie stellt immer ins Zentrum, dass es eher um Zeugenschaft geht. Und was ich besonders finde an diesem Text ist, dass er zugleich ein Bericht über die 22er-Bewegung ist, die Jinjian Azadi nach der Ermordung von Jina Amini. Und zugleich macht sie so eine ganz große Klammer an das Historische. Sie verbindet im Grunde viele Frauenbiografien und Generationen von Frauen im Iran und zeigt auch, dass es um weitaus mehr geht als nur dieses Regime und einen Kampf, der nur 22 irgendwie stattgefunden hätte oder begonnen hätte, sondern um einen ganz langen, generationenübergreifenden Kampf, in den sie sich einreiht.
Ja, das fand ich auch sehr bemerkenswert an dem Buch. Und es ist auch ein sehr literarisch geschriebenes Buch, finde ich. Also man merkt, dass sie eine Intellektuelle ist, dass sie vielleicht Schriftstellerin ist, man weiß es ja nicht. Sie muss anonym bleiben. Aber das hat mich eben auch sehr gefesselt an dem Text, dass sie immer wieder einen großen Bogen spannt in die Geschichte des Iran und auch in die reiche Kulturgeschichte ja eigentlich, die das Land hat und dann auch wieder zurückkommt zum persönlichen Erleben. Man ist mit ihr auf der Straße, man ist mit ihr auch zu Hause, wenn sie aufwacht morgens und schon beim ersten Gedanken bei den Menschen im Gefängnis ist, die verhaftet wurden und vielleicht hingerichtet werden. Also es ist immer ein Hin und Her und man bekommt einen guten Eindruck davon, wie es sein muss, dort ja in dieser Gefahr zu leben, in dieser Angst zu leben. Wann hast du denn diesen Text von ihr zuerst in die Finger bekommen? Also wann hast du übersetzt?
Ja, mich hat die Verlegerin Constanze Neumann kontaktiert und gesagt, sie hätte diesen fantastischen Text, der bereits auf Englisch, Französisch und Italienisch erschienen ist und sie möchte den jetzt für den neu gegründeten Fauleninsel Verlag herausbringen. Und ich war überrascht, weil der Iran gar nicht mehr so im Fokus steht und insbesondere Übersetzungen dann nochmal was, ein größeres Risiko vielleicht bedeuten oder nochmal mehr Arbeit bedeuten.
Und es ist erstaunlich, wie aktuell er jetzt ist, aber er wäre auch ohne diese Bewegung immer noch aktuell, weil Nila auch davon schreibt. Also es gibt immer wieder Momente, wo die Weltöffentlichkeit ihren Blick auf uns richtet, aber ob wir gesehen werden oder nicht, wir protestieren und wir widersetzen uns im Kleinen, im Alltäglichen und im Großen. Und ja, ich stimme dir zu. Wir haben es hier mit einer Intellektuellen zu tun. Sie zitiert Anna Akhmatova, Brodsky und versucht auch, eine literarische Sprache zu finden, die ja manchmal auch sperrig ist. Und ich wollte ihr gerecht werden darin, in ihrer Sperrigkeit, in ihrer Intellektualität. Und gleichzeitig wird sie auch sehr sanft stellenweise und poetisch. Und manchmal merkt man auch, wie sehr sie mit dem, was sie bezeugt, hadert und ringt und eigentlich kaum in Worte fassen kann, was sie da bezeugt. Und es sind so Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass sie erzählt, dass die Nachbarschaft zusammenkommt, um Geld zu sammeln für die Kosten der Kugeln, die in einer Leiche gefunden wurden, weil das iranische Regime das so macht, dass man die Leiche einer geliebten Person erst zurückkriegt, wenn man für die Kugeln gezahlt hat. Und solche schauerlichen Dinge passieren jetzt auch. Das heißt, sie zeigt uns einen Blick in die unmittelbare Vergangenheit, also 2022. Und wir können erahnen oder wissen eigentlich, dass das jetzt auch schon wieder so passiert.
Ich habe einen Bericht von Amnesty International gelesen, einen kurzen Artikel, eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass Angehörige auch jetzt wieder die Kugeln bezahlen müssen, mit denen ihre Angehörigen erschossen wurden. Perfide Mechanismen, die eben auch jetzt wieder greifen. Also das, was Nila beschreibt, hat eben eine direkte Verbindung zu dem, was wir jetzt im Iran sehen oder eben ja nicht sehen, weil es gibt keine Bilder, es gibt keine Verbindung dahin. Wie ist es dir beim Übersetzen denn gegangen? Da hat man ja noch mal viel direkter mit zu tun, auch als wenn man es jetzt nur liest.
Ja, ich glaube, das größte Gefühl, das ich in mir hatte, war ein fast schon so ein Schmerz, den ich gar nicht zulassen wollte, weil ich, der sich zum einen speist aus Scham und auch einem latenten Schuldgefühl und zum anderen auch aus einer Demut heraus, weil ich natürlich hier in Deutschland oft als Iranerin bezeichnet werde oder gesehen werde. Also manchmal werde ich sogar als iranische Schriftstellerin vorgestellt, obwohl ich mein Farsi recht kümmerlich ist. Und ich verstanden habe, was für eine große Aufgabe das ist, jetzt zum Beispiel hier mit dir zu sitzen und über diesen Text zu schreiben, den ich ja nur übersetzt habe, den eine andere Frau geschrieben hat, die über ihre Lebensrealität berichtet. Und ich kann hier jetzt darüber reden, weil ich eben in Freiheit lebe und spreche im Grunde für sie oder spreche zumindest mit einem Gedanken an sie. Und ich denke, für eine Person wie mich, die dem Iran familiär verbunden ist, die dort geboren ist, ist das im Grunde das, was ich jetzt machen kann. Nila schreibt auch über den Blick auf die Diaspora. Und der ist nicht nur ein hoffnungsvoller Blick, sondern der ist auch gefüllt von Misstrauen und Enttäuschung, weil sie schreibt an einer Stelle, dass die Diaspora keine politischen Visionen entwickelt hat. Und vielleicht stimmt das sogar. Und dass natürlich die Frage auch ist, was die Motive sind. Wollen wir einfach nur auf Aufmerksamkeit für uns selbst oder wollen wir die Aufmerksamkeit richten auf die Menschen dort im Land? Und was Nila so interessant macht, ist, dass sie eine dieser Frauen ist, die auf der Straße waren, die nicht wussten, ob sie das überleben. Eine ja, gebildete Frau, aber eine Frau, die eigentlich ein ganz anderes Leben führen will. Ich glaube tatsächlich, dass Nila auch wirklich Schriftstellerin ist. Und die Frage ist natürlich, worüber würde Nila sonst schreiben? Oder was schreibt Nila? Worüber würde sie noch gerne berichten und nachdenken? Und ich hoffe, dass sie irgendwann aus dieser Anonymität heraustreten kann und selber für sich sprechen kann und nicht mehr vermittelt durch ihre Übersetzerin.
Du hast gerade schon gesagt, dein Farsi ist nur rudimentär vorhanden. Also du hast dieses Buch aus dem Englischen übersetzt. Das schafft ja nochmal vielleicht eine Distanz oder ist nochmal eine Sprache dazwischen. War das auch nochmal eine Herausforderung?
Ja, total. Also das ist so gekommen. Also Jutta Himmelreich hat das Vorwort von Nila aus Farsi übersetzt. Ich verstehe Farsi, aber ich kann es nicht lesen. Also hat es mein Wissen schon ein bisschen geholfen, aber ich hätte es jetzt aus einem Original-Farsi-Text nicht übersetzen können. Aber diesen Text gibt es gar nicht, weil der natürlich gar nicht veröffentlicht werden kann. Vielleicht in irgendeinem Exilverlag oder so, aber es gibt jedenfalls keine Version in Farsi. Das heißt, Nila hat den Text verfasst und in Zusammenarbeit mit ihrer englischen Übersetzerin nochmal so bearbeitet, also sie hat immer wieder die englische Version gelesen und dann irgendwann gab es nur noch die englische Fassung, die aktuell war, sodass ich von dieser Fassung übersetzt habe. Es gibt auch noch eine französische und italienische und wir haben dann in der Nacharbeit, weil Constanze Neumann glücklicherweise alle diese Sprachen spricht, also außer Farsi, sie hat dann nochmal in die italienische Übersetzung, in die französische Übersetzung reingeguckt und ich habe tatsächlich gemerkt, dass das Übersetzen von einer Übersetzung nochmal ganz anders ist und wirklich schwierig. Also weil manchmal so unterschiedliche Register bei ihr anfallen. Manchmal ist sie sehr intellektuell und dann ist sie wieder sehr poetisch. Und da eine Stringenz reinzubringen als Übersetzerin ist gar nicht mal so leicht, weil Nila auch anonym ist, wollte ich unbedingt, dass ihr Ton durchkommt, dass ein Gespür dafür durchkommt, wie sie redet und denkt.
Sie ist anonym für uns LeserInnen. Hattest du denn die Möglichkeit, nachzufragen, also irgendwie Kontakt aufzunehmen?
Nein, wir haben jetzt zum Glück, ich habe gestern Abend zum ersten Mal gehört, dass sie sich gemeldet hat. Also wir haben seit Ausbruch der Proteste immer wieder versucht, sie zu kontaktieren und nichts gehört. Und als wir uns verabredet hatten, hatte ich auch Bammel. Oder es ist so ein ungutes Gefühl, für eine Person zu sprechen oder über ihr Werk zu sprechen, ohne zu wissen, wo sie ist und wie es ihr geht. Das heißt, ich bin sehr froh, dass wir von ihr gehört haben. Und ich weiß, also sie schreibt im Text, dass sie während des ersten Golfkriegs, also zwischen Iran und Irak, ihre Kindheit verbracht hat. Das heißt, sie ist etwas älter als Gina Armini und die Generation, etwas jünger als ich. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwas in den Geisteswissenschaften studiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr wohl aus meinem Freundeskreis kommt, ne? Also ihre Bezugspunkte sind ähnliche wie meine. Das ist für mich ein ganz warmes Gefühl, dass eine Frau, die sozusagen in dem Land aufgewachsen ist und lebt, in dem ich hätte aufwachsen können, dass da so viele Gemeinsamkeiten sind. Das ist sehr schön.
Das heißt also, es gibt aber den Kontakt zu ihr durch die Verlegerin?
Durch den französischen Verlag. Das geht auch sehr verschlüsselt. Jegliche Kommunikation läuft um Umwege, um sie geschützt zu halten, weil das wirklich das Allerwichtigste ist. Sie hatte einen Artikel geschrieben, der in den USA, glaube ich, veröffentlicht wurde auf einem Blog oder so oder in einer Zeitung. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Und dann hat der französische Verleger die Übersetzerin kontaktiert und gefragt, ob diese Person nicht darüber nachdenken wollen würde, ein Buch zu verfassen. Das heißt, es ist ein Auftragswerk. Und in diesem ursprünglichen Artikel klingt schon sehr viel an, aber was sie so wunderschön macht in diesem längeren Text ist, dass sie auch berichtet von der Biografie einer historischen Frauenfigur, Tahereh, und dass sie sozusagen ihren LeserInnen eine Figur präsentiert, die nicht so bekannt ist, aber sehr wichtig ist für die iranische Kultur.
Dann lass uns mal direkt über sie sprechen. Sie kommt immer wieder darauf zurück, wenn es eben um den Kampf gegen das Patriarchat geht. Nicht nur um das Mullah-Regime im Iran, sondern sie schlägt da ja auch eine Verbindung zum Rest der Welt. Wer war Tahereh?
Tahereh war eine religiöse Gelehrte, die dem Bab anhängte. Das ist eine religiöse Figur, die im Grunde der Vorläufer ist von der Baha'i-Religion. Das ist die größte religiöse Minderheit im Iran, die bis heute verfolgt wird. Und das macht es so interessant, dass sie sich bezieht auf eine religiöse Figur zum einen, also weil man oft glaubt, dass diese neuen Bestrebungen unbedingt säkular sein müssten. Und sie bezieht sich auf eine Gläubige, eine Mystikerin, die ja von dem damaligen Regime, von dem Schah ermordet wurde, weil sie sich nicht beugen ließ.
Wann hat sie denn gelebt?
Nila schreibt viel über ihre Biografie. Sie sagt, dass sie 1814 zur Welt kam Und ich glaube, dass sie in gutem Hause, also es gab eine Bibliothek, es gab einen Garten, sie hat eine Bildung genossen, wie damals hauptsächlich nur Jungs und Männer sie genossen haben. Also sie war, glaube ich, auch eine politische Figur. Sie hat auch selbst sich in ihrer eigenen religiösen Gemeinschaft immer wieder durchgesetzt und ihren Schleier abgenommen und gesagt, ich trage den nicht mehr. Sie hat sich scheiden lassen, sie hat ihren Ex-Mann trotz mehrerer Angebote zur Versöhnung einfach ausgeschlagen, diese Angebote. Also eine beeindruckende Frau, über die ich eigentlich auch nichts wusste. Also ich wusste, dass es diese Frauenfigur gab, die verbunden ist mit der Bahai-Religion, aber mehr wusste ich nicht.
Musstest du da selbst auch nochmal in die Recherche gehen, um den Text besser übersetzen und verstehen zu können?
Ja, ich habe sie recherchiert, weil auch ihre Texte und natürlich auch bestimmte Begriffe und so, ich erstmal sehen musste, was ist das alles, woher kommt das, sind ihre Texte übersetzt worden? Ich habe dann so kleinere wissenschaftliche Arbeiten zu ihr gefunden, aber Nela bietet eigentlich alles, was man wissen muss. Also da ist nicht, dass man da groß noch recherchieren müsste, wenn man dieses Buch liest.
Nela zitiert immer wieder Poesie und schreibt auch darüber, dass gerade Poesie für viele, die auf die Straße gehen, so eine Art Halt ist. Was glaubst du, warum gerade die Poesie das kann?
Also die Poesie spielt in der iranischen Kultur sowieso eine sehr große Rolle. Das ist nichts Hochkulturelles oder so. Die Gedichte liegen den Menschen auf der Zunge. So. Sie werden zum Teil auch vertont. Und zum anderen erinnert mich das an etwas, was Audre Lorde mal gesagt hat, dass ein Gedicht, während man einen Roman oder einen Bericht oder einen Artikel, der braucht Papier, der braucht Platz, der braucht auch die Möglichkeit, sich zu konzentrieren. Ein Gedicht kann man auf eine Serviette schreiben. Ein Gedicht kann auch in ganz knapper Form eine ganze Welt eröffnen, kann auch nur ein Gespür eröffnen. Also es könnte sogar durch die Zensur kommen. Und kann jedem das eröffnen, was er darin sieht, ja. Und darum sind ja auch so kleinere Protestparolen so schnell, die sich verbreiten. Man kann es einfach so mündlich wiedergeben und verbreiten. Und ich glaube, dass darin liegt auch die Kraft der Poesie, dass sie nicht so schnell aufzuhalten ist wie ein Pamphlet oder ein Roman oder ein Sachbuch. Oder irgendwie wird sich so ein Gedicht schon verbreiten lassen und Verbindung spenden. So ist meine Erklärung. Ja.
Welches Verhältnis hast du denn zur Poesie?
Ja, ich bin tatsächlich eine Person, die sehr lange gehadert hat mit der Poesie, weil ich immer dachte, ich verstehe es nicht. Das muss mir jemand erklären. Und ich habe einige Gedichte dann irgendwann für mich entdeckt, die mir gezeigt haben, dass es nicht darum geht, dass jemand einem erklären muss, worum es in einem Gedicht geht. Es muss einen erreichen, die Bilder, die evoziert werden, müssen einen erreichen. Man muss im Grunde das Gedicht durch sich hindurch lassen. Und es bedeutet das, was es in dir auslöst. Also es ist nicht nur Gefühl, ne? Also ein Gedicht kann sehr politisch sein, hochpolitisch. Ja, ich musste erst ein bisschen älter werden, um meinen Zugang dazu zu finden. Aber inzwischen lese ich unglaublich gerne Gedichte.
Geht mir genauso. Und ich glaube halt auch, wenn man in Deutschland zur Schule gegangen ist, ne, dann hat man auch nicht unbedingt das beste Verhältnis zu Gedichten, finde ich, bei diesen ganzen Gedichtanalysen
und sowas. Ja, oder? Ich dachte immer, was soll dieser Birnbaum?
Welcher Herr Ribbeck. Ja, aber genau, das sind eben, ich glaube auch, also hier muss man dann später seine, also Gedichte entdecken. Wo wir gerade schon dabei sind, über Lektüren zu sprechen, über Poesie, über Literatur, lass uns einfach mal bei den Büchern bleiben, bei Literatur. Wie ist es denn bei dir? Was liest du gerade oder was hast du gerade gelesen? Vielleicht hast du ein Buch, das du weitergeben möchtest, weiterempfehlen möchtest.
Ja, ich lese gerade tatsächlich, ich bin im letzten Drittel von Naomi Klein, Doppelgänger, das ich wirklich empfehlen kann. Ich bin die Freundin, die dich anruft und dir Sätze daraus vorliest, wenn du mit mir befreundet bist. Ich habe schon einige Freundinnen dazu gebracht, es zu lesen. Und ich lese es auch nur, weil ich das über befreundete Autorin Eva von Redeker und Rasha Khayat angepriesen oder bekommen habe. Es ist eine sehr kluge Analyse unserer Zeit jetzt. Sie geht von einem anekdotischen Koinzidenz aus, dass sie immer wieder mit einer anderen Autorin, die auch Naomi mit Vornamen heißt, verwechselt wird, Naomi Wolf, die in den 90ern als feministische Autorin angefangen hat, aber inzwischen bei dem gelandet ist, was wir hier in Deutschland Querdenker nennen. Ja? Eine transfeindliche, Corona-leugnende, sich mit Rechten zusammentuende Autorin. Beide sind Jüdinnen und sie teilen einige Marker. Ne? Also sie sind Sachbuchautorin, werden als feministisch und systemkritisch wahrgenommen. Und Naomi Klein fragt sich, wie kann das sein? Und wie kann auch vor allem dieses Bündnis sein, das in der Corona-Zeit so stark wurde, zwischen eigentlich Linken und diesen extrem Rechten oder dieses Libertäre. Und sie macht das auf sehr selbstkritische Art und Weise, dass sie auch versucht herauszufinden, wo die linken und demokratischen Fehler sind, dass solche Bündnisse so stark wurden und Menschen so für sich sozusagen auf diese andere Seite holen konnten, dass man fast kaum mehr kommunizieren kann. Ne? Also wir kennen das mit diesen Diskursen, wenn es also die nach Corona aufkamen mit den Corona-Leugnerinnen und so. Und natürlich auch mit anderen autoritären Wänden in unserer Gesellschaft, das ist ja nicht das Einzige. Also es ist unglaublich spannend und lustig zu lesen, also was auch allein schon so Sachbuchliteratur bedeutet, einfach ein unglaublich toll geschriebenes Buch, aber sehr erhellend. Also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der verstehen will, warum es so schwer ist, mit manchen Menschen sich auf eine Realität zu einigen.
Hm. Sagst du nochmal den Titel?
Ja, Doppelgänger. Tatsächlich, also ich lese es auf Englisch, aber es ist im Fischer Verlag, glaube ich, übersetzt erschienen.
Ich habe auch ein Buch, das ich gerade zu Ende gelesen habe und was sehr viele Denkanstöße liefert und auch in mir so einiges angestoßen hat, und zwar von Ece Temelkuran, Nation of Strangers, unsere Heimat sind wir. Sie ist 2016 von einem Auslandsaufenthalt nicht wieder zurück in die Türkei gegangen. In der Türkei ist sie eine sehr wichtige Stimme der Zivilgesellschaft gewesen, Journalistin und Schriftstellerin, die eben regierungskritisch auch geschrieben hat. Und seit 2016 lebt sie eben im Exil, seit 2022 in Deutschland, gerade in Berlin. Und sie hatte einen Zusammenbruch, kann man sagen, einen gesundheitlichen, wo ihr klar wurde, sie kann jetzt nicht so einfach so weitermachen und immer weiter schreiben, auf Bühnen reden und vor dem Faschismus warnen, was sie eben getan hat, sondern sie muss sich offenbar mit ihrer eigenen Situation auseinandersetzen, nämlich mit der Situation im Exil zu leben und was es auch heißt, im Exil zu sein, vor allem was es heißt, ja, heimatlos zu sein. Und das macht sie eben auf der einen Seite auf sehr persönliche Art und Weise. Sie kommt immer wieder auf ihre eigene Situation zurück und auf der anderen Seite aber entwirft sie eben, sie schreibt Briefe. Also sie schreibt Briefe an ihre Leserinnen und Leser und spricht sie direkt an, und zwar mit Liebe Fremde, lieber Fremder. Und dadurch fühlt man sich auch natürlich direkt angesprochen und einbezogen. Und sie meint eben nicht nur das tatsächliche Exil, die tatsächliche Heimatlosigkeit, also durch Flucht, durch Kriege, durch Vertreibung, dadurch, dass man einfach in einem anderen Land lebt, sondern dass man eben auch in seinem eigenen Land sich fremd fühlen kann, heimatlos fühlen kann, wenn zum Beispiel, wie gerade in den USA, ja, ein autokratisches System aufgebaut wird, auf US-Bürgerinnen und Bürger geschossen wird, MigrantInnen gejagt werden, dann erkennt man sein eigenes Land nicht mehr wieder und fühlt sich da sozusagen auch heimatlos. Und ich finde, das ist ein sehr kluges Buch, das zwischendurch ein paar Längen hat, das muss ich eingestehen, aber das doch, finde ich, fast so ein Buch auch der Stunde ist, weil es so viele Anknüpfungspunkte gibt zu dem, was wir gerade erleben. Also auch hier die rechtsradikalen Kräfte, die überall hier, auch im Rest von Europa, in den USA erstarken, wo man sich eben auch doch ziemlich fremd fühlen kann plötzlich. Ich finde, das schlägt viele Seiten an, die einfach was zum Klingen bringen. Also da erkennt man vieles wieder. Und gleichzeitig macht das Buch aber auch sehr verständlich, wie es dann ist, seine Heimat tatsächlich hinter sich lassen zu müssen. Du hattest vorhin auch schon mal sowas angesprochen, so Schuld und Scham, auch wenn du die Protestierenden im Iran siehst. Du bist ja dort geboren, aber hier aufgewachsen, aber trotzdem offenbar geht es dir so. Und darüber spricht sie natürlich auch, dass es ihr auch oft schlecht damit geht, sie sich schuldig fühlt, weil sie eben in der Sicherheit ist, während ihre Kolleginnen und Kollegen inhaftiert werden. Also das ist ein Buch, was ich gerade gelesen habe und auch doch sehr allen ans Herz legen möchte.
Wir teilen sogar dieselbe Lektorin beim Rowohlt Verlag, darum das passt ganz gut. Ja, ich habe Ece Temelkuran auch im November auf der Bühne gesehen. Da ging es um eine Diskussion über die faschistische Welle, die global gerade vonstatten geht. Ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, auch um all diese Bücher, über die wir heute gesprochen haben, zu verbinden, ist, dass Hoffnung eine Praxis ist, ein Tun, dass man nicht darauf warten muss, dass man es fühlt, wenn man sich die Menschen im Iran anguckt. Das ist auch Teil der Scham, dass ich denke, es kann nur schlimmer werden, aber ich sitze hier und wer bin ich, das zu beurteilen? Die Menschen, die dort auf die Straße ziehen, haben so eine unglaubliche Kraft und wahrscheinlich noch weniger Hoffnung als wir hier, aber wir haben nicht das Recht, die Hoffnung aufzugeben, wenn sie sie nicht aufgeben. Und ich glaube, das lässt sich auch aus dem Naomi Klein Buch und aus dem Ece Temelkuran Buch ableiten, dass ja, Hoffnung ist eine Praxis, die man üben muss und an der man festhalten muss.
Ein Vorschlag von ihr ist im Übrigen dann eben tatsächlich eine Nation of Strangers zu bilden, ein Wir zu erzeugen. Also das hat ja vielleicht auch mit dieser Hoffnung zu tun, dass man sich eigentlich, wenn sich alle verbinden würden, die sich warum auch immer heimatlos fühlen, tatsächlich die Mehrheit wären und man da doch viel erreichen würde, indem man sich gegenseitig zuhört, sich gegenseitig auch eine Stimme gibt und auch darauf achtet, wie man eigentlich von sich erzählt. Du hast ja, wie wir alle, die Proteste, die jetzt auch wieder neu im Iran aufgekommen sind, aus der Ferne beobachtet. Was waren so deine Gedanken dazu, als das losging?
Ich habe darüber nachgedacht, wie viel seit 2022 passiert ist, wie viele Menschen auch gestorben sind, die das jetzt nicht mehr miterleben können. Ich habe tatsächlich Kontakt zu Personen im Iran. Das sind drei Geschwister aus Afghanistan, die ich schon seit einigen Jahren begleite, seit die Alliierten Afghanistan im Stich gelassen haben und die es inzwischen in den Iran geschafft haben. Und ich dachte, wie kann das sein, dass diese drei Geschwister, eine von denen ist gerade mal 12, dass die jetzt schon wieder in so einer Situation sind. Und ich habe ja 10 Tage lang keinen Kontakt zu denen gehabt durch diese Internetsperre. Und das Ausmaß jetzt, das ist ja noch viel blutiger als 22 und wir wissen kaum die Zahlen. Und ich finde diese Diskussionen, die gerade auch geführt werden über die Zahlen, zynisch und gewalttätig. Weil für die Ahndung dieser Gewalt und natürlich auch für die einzelnen Familien ist jede Zahl wichtig und bedeutsam. Aber für uns sollte es keine Rolle spielen, ob es 10 oder 100 oder 10.000 sind oder 100.000, weil es ein absolut brutales Regime ist, das sich gegen seine eigenen Menschen wendet und auch international einfach so viel Unruhe und Gefahr mit sich bringt, dass ich nicht weiß, warum es so bedeutsam ist, die Zahlen so zu debattieren und zu diskutieren. Es wird oft so getan, als würde dadurch ein externer Angriff legitimiert werden sollen und so weiter. Aber die Zahlen sind wichtig für die Menschen dort, für die, die Angehörige suchen und natürlich auch für eine spätere Ahndung. Aber jetzt im Moment müssen wir uns einfach sagen, dieses Regime muss weg. Diese Leute verdienen Freiheit und verdienen sie auf die Art und Weise, wie sie es wollen. Das ist natürlich ein sehr politischer Appell, ne? Aber das ist zum Teil das, womit ich konfrontiert werde, dass Leute immer fragen, was denkst du, was willst du für dieses Land? Und ich weiß nicht, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch für dieses Land, irgendwas zu wollen, außer dass die Menschen endlich in Sicherheit und Freiheit leben können und auch zu essen haben. Und ich glaube, im Moment ist es so, dass jede Familie jemanden zu betrauern hat, jede Familie jemanden kennt, dessen Schusswunden bezahlt werden mussten an das Regime. Und dieses perfide Regime, es ist einfach ans Ende gekommen. Die Frage ist nur, wie viele wird es noch mit sich mitreißen?
Also du glaubst daran, dass das jetzt tatsächlich so der Punkt ist, wo das Regime an seinem Ende ist?
Ehrlich gesagt habe ich diesen Punkt schon viel früher gesehen. Ja? Also der Unterschied zwischen der Grünen Bewegung 2019 und der Bewegung 22 war, dass es da nicht mehr um Reformen ging, sondern dass gesagt wurde, ihr müsst weg. Und ich glaube, das war schon der Punkt. Aber das schreibt auch Nila, dass die Protestierenden merken, dass die Wut auf dieses Regime und die Gegenwehr und dass ihr Hass auf dieses Regime nicht ausreichen, es loszuwerden. Dass es auch eine politische Vision braucht. Und natürlich ist es auch so, dass viele Menschen dieses Regime tragen, weil es lukrativ ist. Ja? Und viele von denen haben ihre Kinder im Ausland, die studieren im Ausland, die sind sicher. Und solange es lukrativer ist, mitzumachen, als nicht mitzumachen, weiß ich nicht, wie viele Menschen noch sterben müssen. Aber es ist doch ganz klar, dass wenn, also es wird gerade fast eine Generation ausgelöscht. Das sind so viele junge Menschen, so viele junge Menschen. Wie soll ein Land wieder in die Normalität kommen nach so etwas? Also es muss etwas geben, dass diese Menschen nicht immer weiter sterben müssen.
Ist da der Westen auch gefordert?
Da bin ich sehr vorsichtig, weil wir natürlich historisch gebrannte Kinder sind mit westlichen Interventionen. Der Iran hatte ja in den 50er Jahren die Chance mit Mossadegh, darüber schreibt auch Nila. Und durch eine westliche Intervention ist diese eine Chance auf Demokratisierung in Luft aufgelöst. Also ja, natürlich, manche Formen der Sanktionen helfen, aber Sanktionen, das haben auch Studien ergeben, die gehen meistens gegen die Bevölkerung. Meistens ist die Bevölkerung Leidtragende von sowas. Also, und natürlich ist es dann auch so, wenn es einen äußeren Feind gibt, dann kommen die Leute nochmal ganz anders zusammen. Ich weiß es nicht. Insofern bin ich auch ich spreche hier als keine politische Analystin. Ich bin sehr vorsichtig damit zu sagen, der Westen muss sich einmischen und der muss irgendwas machen. Aber natürlich könnte der Westen etwa durch großzügigeren Umgang mit Asyl, ja, sodass etwa Oppositionelle und Dissidentinnen zur Ruhe kommen, Stabilität finden, Wege finden, sich zu vernetzen, auch durch Förderung der Leute vor Ort. Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen. Das ist ja auch ein Kritikpunkt an Reza Pahlavi, den Sohn des Schahs, dass er im Grunde für die Oppositionellen im Land zu wenig getan hat. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, was wir von hier aus tun können, dann ist es eben, die Menschen vor Ort zu stützen, sicherzugehen, dass sie ökonomisch und sozial die Kapazitäten haben und die Möglichkeiten haben, sich selbst zu befreien.
Hast du denn eigentlich noch Familie im Iran oder leben die alle hier oder verstreut?
Ja, nee, ich habe keine Familie mehr dort. Einige meiner Familienmitglieder sind vor der Revolution schon aus dem Iran rausgegangen, aus persönlichen Gründen, weil sie Ausländer geheiratet haben in Schottland. Und nach der Revolution, ich glaube, mein Onkel war der Letzte, der irgendwann in den frühen 90er Jahren raus ist, weil wir auch einer religiösen Minderheit angehören. Wir sind AssyrerInnen und für ihn war das dann nicht mehr aushaltbar. Das heißt, wir sind überall verstreut. Wir sind in Kanada, in Los Angeles, in Deutschland, in Schottland. Und das ist die Realität von sehr vielen Familien aus dem Iran, dass wir überall verstreut sind und dass wir teilweise auch in der Generation, die ich bin, die Sprache nicht mehr anständig sprechen oder immer noch diese alte Musik hören aus den 70ern, weil wir nicht mitgehalten haben mit den neueren Sachen und so. Und jeder sozusagen seine eigene kleine Version von Iran mit sich trägt in der Diaspora.
Also jetzt zum Schluss vielleicht noch die Frage, weil wir auch vorhin über Hoffnung gesprochen haben. So deine ganz persönliche Hoffnung oder Wunsch in Richtung Iran?
Meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass was jetzt ist, nicht abgelöst wird von etwas noch Schlimmerem. Mein Wunsch ist, dass Eltern und Angehörige nicht hunderte Leichensäcke absuchen müssen, um ihr eigenes Kind zu finden. Meine Hoffnung ist, dass jeder dieser Morde geahndet wird, dass es Aufklärung gibt, dass es aber vor allem auch eine Möglichkeit der Öffnung und Demokratisierung gibt, sodass dieses Land, das über unglaubliche Ressourcen verfügt und überhaupt nicht arm ist, all das an seine Menschen wieder zurückgeben kann. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir mehr Stabilität und Freiheit Und vor allem ein Land, in dem nicht Minderjährige mit Kugeln im Kopf in den Nachrichten stehen. Ich kann das kaum ertragen, wenn ich diese Bilder sehe. Das wünsche ich mir, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, das war sehr schön.
Nadine war mit Asal Dardan im Rathaus Schöneberg. Sie hat das Buch Auf den Straßen Teherans übersetzt, gerade erschienen im Nigelnagel neuen Berliner Verlag Pfaueninsel. Geschrieben ist das Buch von Nila, einer Autorin aus Teheran, die zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben muss. Ein bedrückend aktuelles Buch, aber warum sollte man es lesen? Kann man doch auch in den Nachrichten verfolgen, könnte man sagen, oder?
Ja, das, was das Buch uns erzählt, das kann man eben nicht in den Nachrichten verfolgen und hören. Also erstens, weil sowieso wahnsinnig wenig überhaupt aus diesem Land herausdringt. Und dann, was weiß man denn von dem alltäglichen Leben dieser Menschen und wie es ist, in dieser ständigen Angst und in Unfreiheit zu leben, wie die perfiden Methoden des islamischen Unterdrückungsstaates tatsächlich funktionieren. Also dieses Buch ist tatsächlich deshalb auch so wertvoll, weil es wirklich seltene Einblicke gewährt. Und es ist eine Reise durch die Psychologie und Poesie des Iran, aber auch durch die Geschichte des Patriarchats und den Kampf dagegen. Ja, letztendlich ein sehr mutiger, mal sehr poetischer, mal sehr analysierender Bericht und ein sehr persönlicher Einblick. Und ich finde auch wichtig, was die ARD-Journalistin Nathalie Amiri in ihrem Vorwort schreibt. Sie hat ja selbst mal das ARD-Studio Teheran geleitet als Korrespondentin und musste dann diesen Posten aus Sicherheitsgründen 2024 aufgeben, das Land verlassen. Und in ihrem Vorwort, da erinnert sie eben daran, dass Freiheit auch leicht verspielt werden kann, ja, also durch Gleichgültigkeit, durch Bequemlichkeit, dadurch, dass man Veränderungen, Einschränkungen leise und schleichend akzeptiert. Und sie sagt, Demokratien, die sterben eben selten laut, sie erodieren leise, Schritt für Schritt. Und genau deshalb ist der Blick nach Iran für sie auch kein Blick in eine ferne Welt, sondern eben ein Blick auf das, was auf dem Spiel steht. Und auch deshalb lohnt es sich wirklich, Auf den Straßen Teherans zu lesen.
Klingt so hochaktuell. Nila, so das Pseudonym der anonymen Autorin aus dem Iran, Auf den Straßen Teherans heißt es. Erschienen ist es beim neuen Berliner Verlag Pfaueninsel. Wir von Orte und Worte kommen immer frisch rüber, donnerstags online, überall, fast überall da, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.
Und ihr könnt natürlich in unseren Shownotes und auch auf den Webseiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio nachlesen, über welche Bücher wir in dieser Folge gesprochen haben.
Ich bin Stefan Oschwart, ciao.
Und ich bin Nadine Kreuzhaller, tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Technik Gabi Klusmann. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.